dieser Blumenstrauß von Farben ist mal eine Auswahl, die wir bei dir anwenden könnten. Und dann kommt Geschmack des Unternehmers dazu. Das soll ja am Ende natürlich auch so sein, dass du total gerne in diese Räume reingehst und sagst, das ist meins, das finde ich gut. So, und dann, das ist oft die Schwierigkeit, also das ist die eigentliche Arbeit, die farbpsychologischen Prinzipien mit dem Thema Geschmack des Kunden oder des Nutzers eben auch auf ein Level zu bringen. Wenn wir rein nach Farbpsychologie arbeiten würden, damit bin ich am Anfang sehr oft gescheitert, dann treffen wir ganz selten nur den Geschmack von Menschen. Und da sind auch schon einige Farbkonzepte gescheitert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mittelstandswerk-Podcasts, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute führen wir unseren Wandel vom Handwerk zurück zu den Dienstleistungen durch. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast, nämlich Carsten Hohmann. Hallo lieber Carsten, stell dich gerne mal mit ein paar Worten vor.
Ja, hallo. Hallo Daniel. Ich freue mich, da zu sein. Ich bin Farbpsychologe und war 25 Jahre lang Handwerksunternehmer und kombiniere heute die Themen Farbpsychologie, Teamführung, Teammotivation miteinander und halte darüber Vorträge, mache Teamtrainings und solche Sachen.
Sehr gut. Da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ich möchte dir einmal erläutern, warum ich gerade diese einigermaßen galante Überleitung gewählt habe. Wir hatten tatsächlich in den letzten Podcasts klassische Handwerker, Handwerkerinnen zu Gast. Und klassisch ist völlig falsch. Das entspricht gar nicht dem, was sie tun. Aber wir waren tatsächlich sehr handwerkslastig und ich finde ganz spannend und damit möchte ich auch beginnen. Deine Wurzeln liegen ja auch im Handwerk. Das heißt, was bei uns im Podcast immer sehr spannend ist, wo kommen die Menschen her und wie ist der Weg gewesen jetzt bis heute und wie ist auch der Weg in der Zukunft? Und da würde ich dich gerne bitten, einfach mal was zu erzählen. Also was ich schon weiß, und du führst es gleich gerne aus, du hast einen Malerbetrieb geleitet und lass uns gerne ein Stückchen vorher einsteigen. Das heißt, in der Schule wusstest du schon immer, was du tun möchtest. War das für dich völlig klar oder wie bist du zu deinem Malerbetrieb gekommen?
Also ich wusste immer, was ich tun wollte. Das war aber was völlig anderes als das, was ich später gemacht habe. Also eigentlich wollte ich meine Schulzeit lang immer irgendwie Lehrer werden und Menschen tolle Dinge erklären. Im Grunde bin ich da jetzt auch angekommen. Aber eben über den Umweg Handwerk. Ich war jung und brauchte das Geld. Ich bin schon immer bei meinem Vater, der einen Malerbetrieb gegründet hat, an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Also ich war schon immer irgendwie im Handwerk unterwegs und habe quasi mit der Muttermilch Farbe und Handwerk bekommen. Und mein Vater hat mich schon sehr früh zum Taschengeldverdienen mitgenommen auf alle möglichen Baustellen. Ich habe irgendwie abgedeckt und Ecken gestrichen und Rollladenkästen mit Tapete beklebt, schon in meiner Jugend. Und Und dann hatte ich zwischendurch die Nase voll vom Gymnasium und wollte eben früher das Gymnasium verlassen, habe ich dann auch, nämlich nach der 12. Klasse mit dem Fachabitur. In dieser Phase der Entscheidung hatte ich mir dann überlegt, ah ja, komm, dann wirst du mal Elektriker, weil irgendwie fand ich Strom ganz spannend und alles, was damit zusammenhing. Und mein Vater ist ein schlauer Mensch, der hat mir dann mal die Tarifverträge mitgebracht von den Malern, was ich ja ohnehin schon viele Jahre bis dahin auch nebenbei gemacht habe, und den Elektrikern, und hat gesagt, wenn du Elektriker wirst, dann bist du halt ein sehr armer Azubi. Also damals war das so, ne, dass die Maler deutlich mehr verdienten. Und wenn du Maler wirst, dann hast du auf der einen Seite ja ganz andere Möglichkeiten bei uns im Betrieb und zweitens verdienst du direkt mehr. Ja, und dann war für mich die Entscheidung, Weg des geringsten Widerstandes, klar, ich werde mal Maler. So. Und habe aber sehr schnell festgestellt, wie langweilig das eigentlich ist, den ganzen Tag weiße Wände zu streichen. Also es war am Anfang total spannend, all die Themen zu lernen und mitzubekommen. Was haftet wo drauf, wie fest und was muss man wie machen, damit das gut funktioniert. Das war am Anfang spannend, später aber eben nicht mehr, weil das Wissen ist irgendwann, war mein Wissensdurst an der Stelle gestillt. Und ich habe mir immer nur gedacht, nee, mit zwei Eimern Farbe auf dem Auto, weiß matt und weiß seitenglänzend, möchte ich nicht bis zu meiner Rente das Thema fortsetzen, und habe mich dann mit anderen Themen noch beschäftigt zusätzlich.
Mhm. Das war jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung eines sehr langen Prozesses wahrscheinlich. Das heißt, du hast, wie ich weiß, irgendwann oder wie ich vermute, irgendwann den Betrieb von deinem Vater übernommen. Das heißt, erstmal lief alles nach Plan sozusagen, oder? Also zumindest nach dem nach außen logischen Plan.
Na, fast. Ich habe zuerst selbst gegründet. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich gemeinsam mit meinem Vater in derselben Firma, dass das nicht gut geht. Als Azubi war das noch okay, weil da wollte ich auch was lernen und da konnte ich mich gut unterordnen. Und später als Geselle war das in den ersten Jahren auch noch gut möglich. Habe dann aber relativ früh mein eigenes Unternehmen gegründet, weil wir uns, was das Thema Strategie angeht und was das Thema, welche Leistungen wollen wir in Zukunft anbieten, angeht, wir uns da schon deutlich unterschieden haben. Und zwei Alpha-Tiere in einem Unternehmen war schon wirklich schwer. Und dann habe ich mich dazu entschieden, auch relativ früh, ich war irgendwie 23, 24, 23 muss es gewesen sein, war ich und habe eben dann mein eigenes kleines Unternehmen gegründet und bin dann quasi selber mit meinem eigenen kleinen Auto losgefahren und habe so meine ersten Kunden bedient mit Malerarbeiten und kreativen Raumgestaltungen. Und erst später, nachdem ich eine andere von einem befreundeten Maler das Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern übernommen hatte und dann noch später mein Vater irgendwann gesundheitliche Herausforderungen bekam, erst da habe ich das Unternehmen meiner Eltern übernommen.
Ah, okay. Das heißt, irgendwann hattest du, ich glaube, 15 Mitarbeiter hast du mir erzählt. Und das war dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das finale Unternehmen von dem, was du gegründet hattest, was du zwischenzeitlich übernommen hattest und quasi der Betrieb der deines Vaters.
Zu meinen 14 bestehenden Mitarbeitern habe ich dann den einen verbliebenen Mitarbeiter meines Vaters noch zu übernommen und
Okay.
dann waren wir 15, ja.
Okay. Und dann hast du ja eben schon gesagt, hat das dich nicht mehr, ich heb's mal eine Stufe höher, erfüllt, weil du hast eben gesagt, ein bisschen langweilig. Ich stelle mir aber auch vor, mit 15 Mitarbeitern als Chef bist du nicht mehr der tatsächlich immer die Wand weiß, matt oder glänzend streicht, sondern dann ist irgendwas passiert.
Das ist schon etwas früher passiert. 2006 war es, bin ich auf die Suche gegangen nach einer Fortbildung, Ausbildung, die mich befähigen sollte, kreativer mit Farbe umzugehen. Und ich habe ganz bewusst nach etwas gesucht, in dem Farbpsychologie drin steckt. Ich habe mal irgendwann bei Goethe gelesen, dass das ein sinnvolles Thema ist. Und es gibt tatsächlich nicht so viele, die das unterrichten und habe dann in Bratislava die International Color Academy gefunden. Und die hatten zufällig auch noch ein Institut in Deutschland, in Rothenburg ob der Tauber, mit Zweien, die bei Heinrich Frieling, einer der Farbpsychologen hier in Europa, gelernt haben. Und die haben da dieses Institut betrieben und Menschen in einer seminarischen Studium, also in so einem berufsbegleitenden Studium ausgebildet im Bereich Farbgestaltung, Farbpsychologie. Und da bin ich dann hingefahren und habe das bis 2013 nebenberuflich so Stück für Stück mehr angeeignet, mich ausbilden lassen im Bereich Farbpsychologie, um meine Kunden, die ich ja schon hatte zu der Zeit, meine eigenen Kunden, noch besser beraten zu können. Also mein Anspruch war schon immer Exzellenz, war schon immer noch besser sein, noch weiter vorne sein als andere. Und ja, zum Schluss habe ich damit eben 15 Mitarbeitende beschäftigen können. Und raus bin ich aus dem Unternehmen, weil dann das Thema Vorträge, Teamtrainings mehr wurde. Und ich mir die Frage gestellt habe, ob das sinnvoll ist, wenn ich mehrere Unternehmen gleichzeitig führe, kann ich mich dann auf die einzelnen Sachen so gut konzentrieren, dass ich allem gerecht werde. Und dann fanden sich, mit ein bisschen Umwegen, fanden sich dann meine damalige Assistentin, die Laura und die Christine, eine der Malerinnen, haben sich dann gefunden und haben das Unternehmen übernommen von mir. Und seitdem kann ich eben meine Teamtrainings und meine Vorträge hauptsächlich machen. Und das tut auch sehr gut, dass ich jetzt auch so zwischen zwei Teamtrainings auch mal einen Tag durchatmen kann und sagen kann, okay, ich gehe mal in den Wald und tank wieder auf, damit ich wieder vernünftig, mit der ordentlichen Energie dann bei dem nächsten Team auftauchen.
Okay, ja, verstehe ich. Der Weg, also in der Retrospektive klingt es jetzt so, als sei es alles sehr bedacht, sehr geplant gewesen. Jetzt weiß ich aus vielen Podcast-Erfahrungen, meistens, wenn sich Dinge grundlegend geändert haben, also es ist ja ein Unterschied, ob ich tatsächlich im Handwerk bin oder Dienstleister, Redner, ja eben außerhalb des Handwerks. Hast du dich quasi an ein Reißbrett gesetzt und gesagt, okay, das ist der Plan, pro, contra, A für mich wäre viel besser? Gab es Widerstände, vielleicht auch in der Familie, weil vielleicht sieht man das auch als Eltern gerne, dass die Kinder vielleicht was fortführen, was man selber gemacht hat. Wie war das da für dich?
Ja, also tatsächlich werde ich das oft gefragt, ob es da irgendwie so einen geheimen Plan im Hintergrund gab, dass man das genauso macht und ich eben mit Mitte 40 dann mal einen Malerbetrieb abgebe, um dann andere Dinge zu tun. Diesen Plan gab es tatsächlich nicht. Also die Themen haben sich entwickelt. Wir haben an vielen Stellen 4 Schritte vorgemacht und 2 zurück. Manchmal macht man auch 3 Schritte vor und 6 zurück. Also das ist. Und ich glaube, das macht Unternehmerleben aus, dass man so offene Türen testet und ausprobiert und anguckt, hey, ist das ein Weg? Ist der machbar? Ist der gangbar? Und eine Superpower, die meine Frau und ich gemeinsam haben, ist eben dann auch Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, diesen Weg nehmen wir jetzt. Und dieses Entscheidungen treffen, glaube ich, ist das, was uns auszeichnet und was dazu geführt hat, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Denn ich glaube, viele Menschen sitzen da und bewundern das, könnten das auch selber tun. Was denen aber fehlt, ist eben diese Power zu sagen, ja, und das machen wir jetzt mal. Denn ja, es gab Widerstände. Also natürlich gab es Widerstände im Team, die gezweifelt haben, ob die beiden, ich sag das mal so despektierlich, Mädels das können. Ich behaupte heute, die machen das viel besser, als ich das je gemacht habe. Weil die sich halt zu zweit zu 100% auf das Projekt konzentrieren können. Und ich hatte schon immer 7 Projekte nebendran, die mich auch interessiert haben und die ich auch gemacht habe. Von daher, also das Team, das Malerteam, hat jetzt 2 Chefinnen, die zu 100% nur das machen. Und das ist für den Betrieb schon richtig gut. Das ist für die Kunden gut, das ist für die Mitarbeitenden gut. So, und dennoch gab es an der Stelle, wo wir das gemacht haben, eben im Team große Widerstände. Ich weiß noch, dass ein Mitarbeiter mir sagte, Carsten, du hast mir versprochen, dass du bis zur Rente bei mir bleibst und wir sind gleich alt, dass wir zusammen in Rente gehen können und so. Ich habe dann immer gesagt, ich bin ja auch nicht weg. Ich bin nur nicht mehr dein Chef. Also ich werde weiterhin dafür sorgen, dass du Arbeit hast. Ganz klar, meine Kontakte sind ja nach wie vor da und die nutze ich auch natürlich und schicke denen auch immer mal wieder Kunden und Menschen, die meine ehemalige Firma dann eben Dinge machen lassen. Aber ich bin halt nicht mehr jeden Tag da, ne? Und hab auch keine Aktie mehr in dem Unternehmen. Also ich bin komplett raus, was gut ist. Weil wenn wir Farbgestaltungen machen, ich dann offen sein kann. Und früher habe ich natürlich Farbgestaltungen gemacht, die einen hohen Anteil an Malerarbeiten hatten, ganz logisch, weil ich wollte ja meine Mitarbeitenden verkaufen in irgendeiner Form. So, und heute kann ich da ganz andere Gestaltungen machen. Also wir machen inzwischen, wenn wir Gestaltungen machen, auch schon mal Dinge, die zu 100% vielleicht vom Tischler kommen oder aus anderer Hand. Und ja, es hat viele Vorteile, es hat viele Nachteile, es gab viele Widerstände. All das haben wir überwunden und es war auch schön, das mal mitzuerleben, solche Widerstände zu überwinden.
Und was haben denn die Eltern gesagt? Das würde mich natürlich noch interessieren. Das ist auch so ein schleichendes Thema bei uns im Podcast. Wie standen die
Das
dazu?
war spannend. Ich habe immer gedacht, sie hätten was dagegen. Ich hatte von meinen Eltern den größten Widerstand erwartet. Und das war ganz, ganz das Gegenteil. Meine Eltern haben an der Stelle, in dieser Entscheidung, haben sie mich unterstützt. Und
Okay,
haben gesagt,
schön.
das ist super, jeder muss das tun, wo er Lust zu hat. Und wenn du diesen Weg jetzt gehen möchtest, du wirst dir das gut überlegt haben, dann ist das genau der richtige Weg. So. Und das war großartig. Das war wirklich großartig, ja.
Also genauso, wie man sich das wünscht, sozusagen.
Genau. Genauso wie man
Ja.
sich das wünscht, ja.
Ja, sehr schön. Und für Menschen wie mich, die sich jetzt nicht jeden Tag mit Farbe und Farbpsychologen beschäftigen, kannst du uns mal so einen klassischen Business Case sozusagen beschreiben, wenn du losziehst? Also, wer ruft dich an? Warum rufen die dich an? Und was tust du dann? Was ist genau deine Dienstleistung?
Also Farbpsychologie, damit wir an der Stelle schon mal eine gemeinsame Linie haben, ist im Grunde, Farbpsychologen entwickeln zum Beispiel das Rot einer Coca-Cola-Dose. Das ist jetzt im Moment nicht mehr aktuell, weil die gibt's schon ewig und die wird auch noch ganz lange so bleiben, weil die Prinzipien dahinter sich nicht verändern. Aber die ist ja nicht einfach nur zufällig rot, sondern die ist aus einem ganz bestimmten Grund rot. So wie alle Marken irgendwelche Farben haben und immer dann, wenn das vernünftig strategisch aufgebaut ist, waren Farbpsychologen mit am Werk und haben gesagt, lass uns das so oder so oder so machen. Autofarben werden inzwischen farbpsychologisch entwickelt, weil man dieses und jenes und welches ansprechen möchte, neue Käuferschichten und so weiter. Also in meinem speziellen Fall ist es so, dass ich inzwischen mehr informierend und überzeugend unterwegs bin und mich zum Beispiel Hersteller von Farben einladen für einen inspirierenden Vortrag darüber, warum man mehr Farben einsetzen sollte, jetzt im Handwerk. Ich war jetzt diese Woche bei einer Gruppe von Hoteliers aus Österreich, die eben inspiriert werden sollten, doch mal mit Farbe in ihren Hotels und in den Hotelzimmern ein bisschen zu arbeiten, um eben Gewinne zu maximieren und solche Themen, Gäste zu binden, Gäste zufriedener zu machen. Ich werde angerufen von Hörgeräteherstellern, die farbige Hörgeräte machen. Und die Räume von Hörgeräteakustikern sollen jetzt eben nachziehen. Die sind inzwischen noch, also bisher sind die immer alle weiß, ganz klassisch, wie so eine Arztpraxis. Und da sagen die Hersteller halt, nee, das muss mehr ein Verkaufsraum werden, damit wir mehr hippe, coole Hörgeräte verkaufen können. So, also da gibt's verschiedenste Adressaten, die mich anrufen und die sagen, hey, wir brauchen mal einen Vortrag. Und im Bereich Teamtraining sage ich gleich noch, wie ich das mache. Das hat auch ganz viel mit Farbpsychologie zu tun. Sind es eben ganz normale Unternehmen, die sagen, hey, wir haben eine Herausforderung im Team, weil wir gehen nicht respektvoll genug miteinander um oder es ist eine zu hohe Fluktuation, also Mitarbeitende sind nicht zufrieden und. Und da gehen wir eben rein und gucken, wie können wir mit Hilfe von Farbe und Farbpsychologie und Werkzeugen, die mit Farbpsychologie zu tun haben, helfen.
Das heißt, wir bauen jetzt gerade, rufe ich dich an, sag Carsten, welche Farbe mache ich meine Wände, damit meine Mitarbeiter glücklich sind? Oder ist es dann doch nicht so simpel?
Also, die Frage ist tatsächlich so pauschal nicht zu beantworten. Da müssten wir 10 Punkte in der Dienstleistungsseite unterwegs. Welche Zielgruppe habt ihr? Was für Mitarbeitende sind dann eben da, die in diesen Räumen arbeiten sollen? Und was ist euer Wunschmitarbeiter? Also, dann würde ich jetzt, so wie du heute im Podcast, würde ich andersrum, dann wird es viele Fragen stellen. Und dann würden wir darauf eben so ein Farbprofil entwickeln und sagen, okay, dieser Blumenstrauß von Farben ist mal eine Auswahl, die wir bei dir anwenden könnten. Und dann kommt Geschmack des Unternehmers dazu. Das soll ja am Ende natürlich auch noch so sein, dass du total gerne in diese Räume reingehst und sagst, das ist meins, das finde ich gut. So, und dann, das ist oft die Schwierigkeit, also das ist die eigentliche Arbeit, die farbpsychologischen Prinzipien mit dem Thema Geschmack des Kunden oder des Nutzers eben auch auf ein Level zu bringen. Wenn wir rein nach Farbpsychologie arbeiten würden, damit bin ich am Anfang sehr oft gescheitert, dann treffen wir ganz selten nur den Geschmack von Menschen. Und da sind auch schon einige Farbkonzepte gescheitert. Also es gab Unternehmen, die haben mich für ein Farbkonzept komplett bezahlt, die haben es auch komplett abgenommen, die haben es aber nie umgesetzt, weil es ihnen nicht gefiel. Das war farbpsychologisch perfekt, passt aber nicht zum Geschmack.
Okay, das heißt, es ist tatsächlich, es gibt, ich sage jetzt mal, eine Skala, wo man sagen kann, wir haben darüber ja auch gesprochen. Ich glaube, heute, ich würde es mal als lila bezeichnen und denkt dann natürlich an L'Oreal und in lila bringt man sich, glaube ich, um oder so war das, ne?
Also, ja, hat man gesagt, war ich auch, ja.
Genau, ich habe es nicht vor, Spaß beiseite, das heißt, dieses Thema, es gibt eine Skala schon, wo man, ich sag mal, Tendenzen, da wird ja auch nicht jeder Mensch gleich sein ungefähr, ablesen kann. Aber es ist nicht so, dass du sagst, okay, wenn du eine rote Wand hast, heißt das, ihr seid alle, weiß ich nicht, total harmoniebedürftig oder irgendwas. Also wie stelle ich mir das vor? Wonach bemisst du das?
Also in der Farbpsychologie gibt es nicht immer alleine eine Lösung. Ich glaube, so rum können wir es aufbauen. Um gewisse Dinge zu erreichen, gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Also ich kann, was wir ganz oft haben, ist Konzentration steigern. Ich kann Konzentration steigern, indem ich ganz viel Blau im Raum aufnehme und am besten noch eine ultramarinenblaue Linie einführe und dann muss noch ein Licht mit 6500 Kelvin da rein. Das ist allerdings eine Gestaltung. Wenn wir da Menschen reinschicken, werden die wenigsten sagen, wow, das ist aber toll.
Das ist OP-Saal, oder?
Ja, das ist, genau, das ist einfach nur kühl und steril und seltsam. So, und jetzt kann man das aber auch auf andere Art und Weise herbeiführen, indem wir ganz subtil dafür sorgen, dass Konzentration entsteht, indem wir eben das Ultramarinfarbene etwas dumpfer machen, also etwas dunkler machen und damit nur eine Wand oder nur Dekogegenstände, indem wir Tischplatten nicht in Weiß oder Grau machen, sodass das Blatt verschwimmt, sondern in einer Farbigkeit, sodass das weiße Blatt Papier sich abhebt und mein Fokus sich auf das Blatt Papier richtet, indem ich die Wände, die ich sehe, wenn ich auf den Monitor schaue, weil ich sehe ja auch immer, was rundherum ist, eben in einer Farbigkeit mache. Meistens sind das vergraute Blautöne, die wir dann schon mal nehmen, so dass quasi mein Fokus nicht auf dem Rundherum mehr liegt, sondern meine Konzentration sich auf den Bildschirm verjüngt. So, und dann, also mit all so Themen kann man arbeiten und so kann man wohnliche Wohlfühlumgebungen schaffen für Mitarbeitende, dass sie sagen, okay, da gehe ich gerne hin, da fühle ich mich wohl, das ist toll, und gleichzeitig die Konzentration schärfen.
Okay, ja.
Dass produktive Arbeit tatsächlich auch erst entstehen kann, was übrigens in Weiß ganz selten nur der Fall ist.
Ja, okay. Ja, gut, dass wir hier keine weißen Wände haben. Ja, aber wir bauen ja neu, also wir machen ja alles schöner. Nein, aber das, damit kann ich viel anfangen. Das heißt, es geht viel weniger um reine Farben, sondern eher um Raumkonzepte tatsächlich. Also du bist nicht der sagt, hey, Maler, mach die Wand grün, blau und rot, sondern du sagst, okay, wir müssen versuchen, durch verschiedene Elemente, also das ist unser Ziel, das haben wir zusammen ausgearbeitet mit der Unternehmerin, mit dem Unternehmer, wenn wir jetzt im Business-Kontext sind, und dann sagst, okay, wir versuchen durch verschiedenste Elemente, die halt Deko, Farben, Bodenbeläge etc., dann versuchen wir das damit zu erreichen. Das ist so die Idee.
Und der Trick ist, wir machen vorher ein Training mit den Teams in diesen Unternehmen, machen wir in der Regel vorher ein Training, wo wir nicht sagen, auf gar keinen Fall sagen wir, dass es um eine spätere Raumgestaltung geht. Mhm. Sondern wir sagen in diesem Teamtraining, hey, das ist einfach mal so ein Incentive, wir machen mal so ein Kommunikationstraining oder. Mhm. Wir nutzen unser Werkzeug Colorlytics, das ist so ein Persönlichkeitsanalyse-Tool, das über Farben funktioniert. Mhm. Wir finden eben damit heraus, welche Farben den Menschen, die später in den Räumen arbeiten sollen, gut tun. Mhm. Und müssen uns aber nicht mit den Menschen darüber unterhalten, wie sie sich ihre Büroräume vorstellen. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Mitarbeitende eines Unternehmens frage, wie sie sich die Büroräume vorstellen, kriege ich meistens die Antwort. Also die Antwort sieht ähnlich aus, wie das Büro des Chefs am Ende aussieht. Mhm. Also, weil ganz wenige in der Lage sind zu sagen, was sie wirklich brauchen im Bereich Farbe. Mhm. Das, so. Und wenn wir das ganz subtil eben durch diesen vorgelagerten Schritt machen, ich komme als Trainer für ein völlig anderes Thema ins Unternehmen. Deswegen mache ich so Ausbildungen wie Respekttraining und so weiter und so weiter. Ich komme als Trainer in so ein Unternehmen und kann wirklich völlig losgelöst von Raumgestaltung mich mit den Mitarbeitern schon mal unterhalten und die kennenlernen. Dann habe ich eine ganz andere Basis, auf der ich ein Raumkonzept aufbauen kann. Also wenn ich direkt fragen würde, so hey, was gefällt dir am besten, rot, grün, blau oder gelb? Und da kommt meistens Corporate Design bei raus.
Mhm. Ja, okay, verstehe ich. Ja. Ist es denn möglich, und dann gehen wir weiter, aber das finde ich sehr spannend, ist es denn möglich, dass du so ein Training machst und jetzt hast du Mitarbeiterin A und Mitarbeiter B und sprichst mit denen und findest raus, was die brauchen, in Anführungszeichen, und dass du dann einen Raum entwirfst, der für einen der beiden super gut ist und für den anderen komplett kontraproduktiv?
Ja und nein. Also ja, ich könnte einen Raum bauen, der dann nur zu dem einen passt und zu dem anderen nicht mehr. das liegt ja gar nicht in meinem Fokus. In meinem Fokus liegt ja, das Unternehmen insgesamt erfolgreicher zu machen. Dem Unternehmen insgesamt eine Basis zu geben, eine Raumgestaltung zu geben, in dem insgesamt mehr passieren kann. Mehr Teamwork, mehr Bindung, mehr Inspiration, mehr Konzentration. Was auch immer der Unternehmer sich an der Stelle wünscht. Und dann ist es meine Aufgabe, darauf zu achten, dass ich alle die, die da sind, auch wirklich abhole. Es kommt vor, dass mir Unternehmer sagen, ja, hier Person X müsse mir nicht mehr berücksichtigen, die ist zwar noch beim Teamtraining dabei, aber ich weiß schon, dass wir die im halben Jahr nicht mehr hier haben werden. So, das passiert. Und dann nehme ich natürlich auf solche Personen weniger Rücksicht, völlig klar. So, aber insgesamt kommen am Ende immer Gestaltungen bei raus, in denen sich alle irgendwie relativ wohlfühlen können. Was wir auch tun ist, es gibt in jedem Unternehmen Menschen, die muss ich nicht mehr motivieren. Kriegen so viel Eigenenergie mit, so viel Eigenmotivation mit. Da kann ich mit den Räumen machen, was ich will. Das funktioniert irgendwie immer. So, die gibt's in jedem Unternehmen. Die sind überall da. So. Und da gilt es eben, den Fokus auf diejenigen zu setzen, die Hilfe brauchen, also die Hilfe brauchen, in Anführungsstrichen, ne? Die Unterstützung vom Umfeld brauchen. So. Und darum geht es eben, genau hinzugucken, wer braucht welche Unterstützung und die Dinge zu tun, die am Ende allen helfen.
Ja, verstehe ich. Ja. Ja, spannend. Das heißt, das kann sich aber auch wandeln, wenn die Belegschaft sich wandelt. Das heißt, du gehst nicht hin und sagst, ich mache jetzt einmal das gefällt der Unternehmerin, dem Unternehmer, ich mache jetzt das Corporate Design, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und jetzt ändern die was, vielleicht in ihrer Business-Strategie oder bei ihren Zielkunden. Und dann kann es vorkommen, dass man sagen würde, naja, vielleicht sollte man das jetzt nochmal überarbeiten, weil wir neue Zielsetzungen haben.
Das kann passieren. Das passiert vor allem dann, also in nicht inhabergeführten Unternehmen passiert das häufiger. Dann ändert sich der Personalchef, die HR-Kraft, die Entscheidung über Personal trifft, ändert sich und damit wird automatisch anderes Personal eingestellt. Erleben wir mal wieder, die Menschen haben Vorlieben, so, wir können das doch so sehr runterbrechen auf Daten, Fakten. Am Ende entscheidet auch immer ein
Gefühl, ja.
Ein Herz mit, ein Gefühl mit, so. In allen inhabergeführten Unternehmen, wo der Inhaber selbst, die Inhaberin selbst die Entscheidung über Personal trifft, bleibt eine Gestaltung relativ lange, weil die Persönlichkeit eines Unternehmers nur sehr langsam und sehr, also es gibt da nicht den Schnitt, so ab heute bin ich anders.
Ja.
Das ist so ein schleichender, wenn überhaupt ein schleichender Prozess, so. Und von daher bleibt das relativ lange, weil gleiche Menschen immer irgendwie eine gleiche Art von Menschen ins Unternehmen holen. Von daher hat das mal relativ langen Bestand.
Ja. Okay. Ja. Wenn du jetzt sagst, also das klingt ja sehr spannend, das heißt, du warst der klassische Handwerker, hast dann da gesagt, ich möchte noch mal einen anderen Weg einschlagen. Aber würdest du sagen, es braucht eine Verbindung von diesen Elementen und wie sehr hat sich vielleicht auch die Ausbildung geändert, dass ein Malerbetrieb zum Beispiel an solche Dinge eher denkt? Oder glaubst du, es ist so, dass die sagen, naja, das, was der Kunde mir sagt, mache ich, weil dann mache ich halt auch keinen Fehler? Oder was würdest du, wie würdest du das einschätzen?
Die Herausforderung ist, dass wir im Malerhandwerk, das meine ich total respektvoll, auch wenn es vielleicht nicht so klingt, aber das meine ich ganz liebevoll und respektvoll. Aber die Ausbildung ist relativ klassisch geblieben. Also die klassische Malerausbildung und auch die Meisterausbildung hinkt der Realität immer ein paar Jahre hinterher. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass man Acryl zum Beispiel nicht benutzen darf. Das ist ein No-Go, es geht gar nicht. Aus dem Betrieb meines Vaters wusste ich, wir haben an jeder Stelle irgendwas mit Acryl gemacht. Also mein Vater hat immer gesagt, wenn wir Acryl weglassen, brauchen wir nicht mehr losfahren. Und da geht es eben so um so einfache Dinge wie, wenn ich eine gerade Linie machen will, da wird dir in der Berufsschule und in der Meisterschule noch erklärt, das musst du mit so einem Strichzieherpinsel machen. Das kann aber keiner mehr, weil wir dieses Geschick und diese Zeit dafür gar nicht mehr haben. Es hat keiner mehr Zeit, mit einem Pinsel eine gerade Linie ganz vorsichtig zu malen. Dazu sind wir alle in einer viel zu schnelllebigen Zeit angekommen. Also muss man sowas abkleben mit einem Klebeband, dass das kann, und dann macht man da entweder eine Farbe, eine spezielle oder ein ganz dünnes Acryl oder drauf, damit wir exakte Linien kriegen. Nur ein Beispiel. So, und diese klassische Ausbildung, die wir im Handwerk kennen, hinkt der Realität eigentlich immer so 10 bis 15 Jahre hinterher. Mhm. Von daher auch das Thema Farbe und Farbpsychologie ist in dem Bereich noch gar nicht angekommen. Ich erlebe immer wieder, dass Handwerker, dass gerade Malerbetriebe, nicht alle, da gibt es auch viele sehr kreative, aber die meisten sind total dankbar, wenn es jemanden gibt wie mich, der vorher genau aufgeschrieben hat, an die Wand machst du das und an die Wand kommt das und noch den Bodenbelag rein. Weil das ist für viele der Handwerksbetriebe da draußen ein Aufwand, von dem sie gar nicht wissen, wie sie sich den bezahlen lassen sollen. Also gerade der Prozess des Aussuchens ist ja für, dann werfen Kunden das nochmal um und dann haben sie sich doch nochmal anders und dann kommt noch ein anderer Einfluss von außen und dann müssen sie noch den Nachbarn fragen, was da alles entstehen kann. Und das ist vielen Handwerksbetrieben im Weg, weil sie sich ja nur für die Arbeit alleine bezahlen lassen und der Rest ist so Service obendrauf. Mhm. Wenn ich daherkomme, ist klar, meine Leistung wird bezahlt. Mhm. Und mir ist egal, welcher Maler das am Ende macht. Es wird ja meine Leistung vergütet. Und der Maler kriegt eine fertige Anleitung in die Hand, wo drauf steht, was er zu tun hat. Und das sind die in der Regel sehr dankbar für, weil dann können die nach ihren Quadratmeterwerten abrechnen und fertig.
Ja. Würdest du dich selber, du hast eben gesagt Unternehmer, ich weiß nicht, hast du jetzt Mitarbeiter aktuell? Also, oder bist du alleine? Oder?
Im Moment habe ich so Freelancer-Mitarbeiter. Also ich habe eine, die mich ein bisschen im Büro unterstützt, aber auch nur mit ein paar Stunden in der Woche Freelance halt. Und ich arbeite mit einem strategischen Coach zusammen, mit dem ich mich regelmäßig zweimal die Woche treffe, also auch hier online über so einen Zoom-Kanal, wo wir so, ich fahre jetzt zu diesen Hoteliers auf die Veranstaltung, was muss ich denen sagen, damit die begeistert sind von meiner Dienstleistung und vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und mich noch für mehr Dienstleistung einkaufen. Mhm. Da habe ich so Sparringspartner, mit denen ich arbeite. Ich habe allerdings im Moment keine festen Mitarbeiter.
Mhm. Okay. Das heißt, gerade in meinen, also ich unterscheide da und das gar nicht wertend, aber gerade bist du klassisch selbstständig sozusagen. Ja. Und hast vielleicht auch bewusst gesagt, dieses Unternehmer sein lasse ich vielleicht für eine gewisse Zeit, das muss ja nicht für immer sein, eine gewisse Zeit hinter mir und verwirkliche mich vielleicht auch so ein bisschen selber in dem, was ich tue, in dem, was ich mache, hab vielleicht nicht so viel Verantwortung für andere, sondern kümmere mich einfach um mich und das, was ich gerne tue.
Hat den Vorteil, und das genieße ich im Moment sehr, dass ich ein Stück weit auch mal ausprobieren kann in unterschiedliche Richtungen und dass meine Dienstleistung im Moment, die ist noch gar nicht so sehr kanalisiert, dass ich sagen kann, okay, das ist exakt das Produkt, das wir jetzt die nächsten 5 Jahre verkaufen werden. Und hier lieber, ich habe einen Vertriebler eingestellt, eine Assistenz eingestellt, das ist das, was wir jetzt verkaufen. Sondern es ist eher so, dass ich im Moment viel zuhöre, was brauchen die Menschen, was wollen die Menschen und eben spontan reagiere und sage, ja, dann kann ich dir bei helfen mit, habe ich ja, mir gerade ausgedacht. Und das wird sicherlich in 2, 3, 4 Jahren wieder anders sein. Mein Plan ist schon, in Zukunft auch eigene Seminare anzubieten. Ich plane jetzt gerade eine Ausbildung zum farbpsychologischen Berater. Da werden wir mal im November so einen Testballon machen, ein erstes Seminar starten, wo wir ein paar Leute mal reinsetzen und mal ausprobieren, was müssen wir alles reinpacken, damit es rund wird. Also ich habe schon vor, so eine Art Akademie jetzt in der Zukunft wieder aufzubauen, und da wird es sicher auch wieder 1 oder 2 Mitarbeitende geben, die sich darum kümmern, das erstens mit Teilnehmern zu füllen und zweitens auch die Vor- und Nachbereitung dann in die Hand zu nehmen. Ja, wird es geben. Okay.
Also, das ist eine klare Vision. Das wäre nämlich gleich meine Frage gewesen. Gibt es einen Wunsch, den du hast aus deiner Erfahrung jetzt in deinem Kontext, Thema Malerbetriebe, Farbpsychologie? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das sollten wir dringend angehen, damit es in Zukunft besser, noch besser wird? Gibt es da was, was du aus deiner Erfahrung mitnimmst, dein wichtigstes Learning?
Das wichtigste Learning für mich ist, wir streichen immer noch viel zu viel weiße Farbe. Wenn man große Hersteller fragt, die machen immer noch weit über 80% stellen die weiße Farbe her. Hm. Diese weiße Farbe löst in uns alle möglichen Dinge aus, angefangen von der Adrenalin- und Cortisolproduktion über damit zusammenhängt dann eben Nervosität, Ängste, latent im Hintergrund, aber die sind halt da. Hm. Und das sind keine Umgebungen, in denen ich mich wohlfühlen kann, in denen ich wohnen könnte, in denen jemand arbeiten könnte, geschweige denn sich konzentrieren könnte. Also wenn wir dauernd in diesem Fight, Flight oder Freeze-Modus sind, können wir keine konzentrierte Arbeit leisten. So, da würde ich mir tatsächlich wünschen in Zukunft, und das ist so eine Mission, für die ich im Moment unterwegs bin, würde ich mir sehr wünschen, dass wir mehr Bewusstsein dafür haben, dass diese 80% unserer Wahrnehmung, nämlich das Sehen, mit schönen, vernünftigen Farben besser befriedigt wird.
Mhm. Ja, okay. Für mich ein schönes Schlusswort zu dem Thema, lieber Carsten. Es hat mich sehr gefreut, es war sehr, sehr spannend, und ich denke, wenn deine Akademie mal gestartet ist, könnte es auch durchaus spannend sein, dass wir uns nochmal unterhalten und deine Entwicklung und vor allem die Entwicklung der Farben und Farbpsychologie ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Ja, herzlich gerne.
Carsten, vielen lieben Dank für deine Zeit, und dann sage ich bis ganz bald.
Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte, und bis bald.
Tschüss, Carsten.
Tschüss, Daniel.